HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Möge der warme Wind sanft um dein Haus blasen. Und mögen alle gesegnet sein, die bei dir zu Gast sind. Mögest du Gottes Stimme im Wind hören. Mögest du Gottes Kraft in der Erde spüren. Mögest du Gottes Spuren in deinem Leben finden. Mögest du Gottes Liebe in deinem Herzen fühlen.
Ein indianischer Segenswunsch. Diese Worte erzählen von einem tiefen Wissen um die Kraft des Segnens. In allen Religionen und Kulturen gibt es Gesten, Symbole und Rituale, um den Segen Gottes, der Götter, der Göttinnen oder der Naturkräfte zu erbitten.
Die Ursegensgebärd ist die Handauflegung. Die wird ja verschieden gedeutet. Bei den Indianern sind die Hände der Spiegel, der die Sonne hineinstrahlen lässt in die Herzen der Menschen. Bei den Juden ist es mehr ein mütterlicher Segen, so wie die Mutter das Kind aufweckt und es anlächelt am Morgen, so soll Gottes Angesicht über uns leuchten. Und Jesus im Lukas-Evangelium erhebt vor der Himmelfahrt die Hände und segnet die Jünger. Und das ist einfach eine uralte Segensgebärde, schon 10.000 Jahre alt.
Wenn ich das Wort Segen höre, dann kommt mir als erstes Bild weißes Licht, was von oben in den Menschen einfließt oder in mich einfließt und was ich dann weitergeben kann durch meine Hände. Es ist ein Gefühl wie ein Kribbeln, was angenehm ist, so ein Rieseln, was durch den Körper geht.
Segnung ist für mich eine Insel der Wahrnehmung von mir und von anderen. Aber wir vernachlässigen die Zeiten, die wichtig sind, damit all das auch sein kann. Denn wenn wir wahrgenommen werden von unserem Gegenüber, durch einen tiefen Blick, durch einen tiefen Händedruck, wo man merkt, das meint die Person jetzt auch wirklich, dann ist das auch wirklich eine Segnung insofern als, ja, ich nehme dich wahr und du bist mir wichtig.
Segnen ist ein uraltes religiöses Tun. In manchen Ohren mag das Wort altmodisch klingen und doch scheint Segnen überraschend aktuell zu sein. Spirituell orientierte Menschen segnen Tiere und Pflanzen, schwierige Mitmenschen oder Mutter Erde. In Kirchen werden immer häufiger Segensgottesdienste angeboten. Für Kinder und ihre Eltern, für getrennt lebende und geschiedene Paare oder für Liebende und Verliebte am Valentinstag. Und im Internet gibt es seit kurzem ein Online-Seminar zum Thema Segnen lernen. In den letzten Jahren ist das Wort Segnen sehr beliebt geworden, beobachtet auch Anselm Grün, Benediktinermönch und Bestsellerautor.
Viele Menschen sehnen sich danach, gesegnet zu sein, oder sie haben das Bedürfnis, dass das, was sie tun, Segen bringt. Es gibt ja Menschen, die viel arbeiten, aber es kommt nichts dabei heraus. Segen heißt auch Fruchtbarkeit, dass etwas fließt oder dass etwas strömt. Das ist so eine Sehnsucht, gesegnet und behütet sein, das gehört auch zusammen.
Bevor er mit dem Auto losfährt, mache er immer das Kreuzzeichen, erzählt Anselm Grün. Wenn er einen fremden Raum betritt, segne er ihn oft im Stillen. Wenn er Zeitung liest, segnet er die Menschen, von denen die Rede ist. Wenn er einen Kurs für Führungskräfte gibt, lädt er die Teilnehmer ein, den Morgen mit einem Segensritual zu beginnen, sowie der Familie und den Berufskolleginnen den Segen zu schicken. Menschen können sich selbst segnen, aber auch einander, und zwar überall, sagt Anselm Grün. Aufgrund ihrer kirchlichen Prägung glauben viele jedoch, das sei ihnen nicht erlaubt.
Wir haben natürlich eine Erziehung des Segnen, vor allem natürlich den Priestern, vorbehalten. Wir haben es in unserer Erziehung zu sehr klerikalisiert, dem Kleriker zugesprochen. Aber in der Bibel gibt es den Vatersegen, den Muttersegen. Jeder Mensch kann segnen, jeder ist gesegnet. Jeder Mensch kann den Segen Gottes weitergeben. Es ist ja nicht unsere Kraft, sondern wir geben den Segen Gottes weiter, dass der Segen Gottes durch unsere Hände strömt. Oder indem wir im Geist Gottes gute Worte den Menschen sagen.
Gesegnet wird biblisch schon seit den ersten Anfängen in der Genesis, nachdem Gott zuerst die Tiere und dann den Menschen erschaffen hat.
Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch.
Segen ist in der Schöpfung grundgelegt, ist von Gott der ganzen Schöpfung eingestiftet. Insofern sind wir alle aufgerufen zu segnen. Das heißt, Segen hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwas verdiene. Gesegnet sind immer alle, eben sogar Tiere. Finde ich sehr bemerkenswert, weil man im Grunde daran sehen kann, dass auch Tiere einen eigenen Schutz und eine eigene Würde verdienen.
Klaus von Stosch ist Professor für katholische Theologie. Er leitet das Zentrum für vergleichende Theologie und Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn. Beim Segnen gehe es im Wesentlichen um Versöhnung, Ganzsein und Heilsein in allen Religionen und Kulturen. Nur die Zeichen seien andere.
Jemanden segnen heißt eigentlich, jemandem was Gutes zu wünschen. Also von der Wortbedeutung sowohl im Lateinischen als auch im Griechischen ist das ja das Benedicere, das Eulegein, also das Gutreden, etwas Gutes meinen. Und von daher ist ein Segen eigentlich der Versuch, die göttliche Kraft in Anspruch zu nehmen, um jemand anders etwas Gutes zu schenken. Also Segen ist vor allem dazu da, um Beziehungen in Ordnung zu bringen. Eben unter die Kraft eines Gottes zu stellen, der ja selber Beziehung ist und Beziehung will.
Segnen kennt viele Formen und Zeichen. Im Christentum ist das Kreuzzeichen zentral. Manche bekreuzigen sich vor den Mahlzeiten oder wenn sie auf der Straße an einem Kreuz vorbeikommen. Wenn sie in die Kirche gehen, machen sie das Kreuzzeichen mit Weihwasser. Klaus von Stosch zeichnet seinen Kindern jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Kreuz auf die Stirn.
Also das Kreuzzeichen ist nicht nur ein Symbol, das auf Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi verweist, sondern das Kreuzzeichen hat auch die Bedeutung einer Verbindung mit Gott. Das ist die vertikale Linie und dann die horizontale Ebene, die mich verbindet mit den anderen Menschen, mit meinen Mitgeschöpfen. Insofern ist das Kreuz auch so ein ganzheitliches Symbol, ein Symbol des Eingewobenseins in die Welt und des Verbundenseins mit den spirituellen Energien, die in dieser Welt da sind.
Das Angewiesensein auf den Segen guter Mächte gehört zum Menschheitsbewusstsein. Es ist das Wissen um höhere Kräfte, die der Mensch um Schutz und Hilfe anrufen kann. So stellen nicht nur religiöse Menschen am Marienaltar gerne eine Kerze auf. Weihrauch und andere Räucherstoffe werden seit jeher verwendet, um Menschen, Gegenstände oder Räume zu reinigen und zu segnen. Segen ist immer mit Hoffnung und Zuversicht verbunden. Der Glaube, dass gute Worte und Gesten Glück und Segen bringen können, ist offenbar verwurzelt im Menschen.
Ich habe das Gefühl, dass uns das in der Regel gar nicht so sehr bewusst ist, wie viel Segnungen doch unseren Alltag begleiten. Also wenn man jemanden zum Beispiel guten Tag wünscht oder guten Abend, dann meint man ja eigentlich immer, ich möchte, dass der Tag, der Abend, der Morgen, die Nacht gut für dich sein möge, ohne Störungen, ohne Krankheit, ohne Elend, ohne Krise. Und dann gibt es noch so ein Wort in unserem Alltag, wo wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass es irgendwas mit Segnung zu tun hat. Und das ist, wenn man so Prost sagt oder Prost oder wie auch immer der Dialekt ist. Und eigentlich kommt das aus dem Lateinischen und heißt Prosit. Es möge gut für dich sein.
Die Ethnologin Claudia Müller-Ebeling hat auf ihren Reisen in ferne Länder erlebt, dass es in jeder Kultur viele Formen von Segnungen gibt.
Es gibt Segnungen, die damit zu tun haben, dass jemand einen langen Weg vor sich hat. Oder eine Segnung, dass ein neuer Bürger auf die Erde kommt, also ein neugeborenes Kind. Das sind natürlich unglaublich komplizierte und sehr aufwendige Segnungen, die auch über lange Zeit wiederholt werden. Also wenn man in schamanischen Kulturen lebt, was ich ja schon häufiger getan habe, in wirklich authentisch schamanischen Kulturen, dann merkt man, dass dieser Strom der Segnungen bei einem Neugeborenen eigentlich erst wirklich nach 3 Jahren etwas abebbt. Und da sind wir natürlich meilenweit von entfernt.
Wie oft hört man im Alltag jemanden sagen:
Welch ein Segen.
Gesegnete Mahlzeit.
Viel Glück und viel Segen.
Der Haussegen hängt schief.
Du bist ein Segen.
Es sind geflügelte Worte, die zeigen, dass der Begriff Segen durchaus zum Alltag der Menschen gehört, auch wenn es ihnen nicht direkt bewusst ist.
jemand ist Segen, man spürt, der ist offen für die Transzendenz, für etwas anderes. Segen ist keine Magie. Und Segen braucht eben so eine reine Gesinnung, frei sein vom Ego, durchlässig sein für den Segen Gottes, damit durch mich Gottes Segen zu den Menschen strömt.
Worte, Gesten und Klänge können Hilfsmittel sein, um den Segen erfahrbar zu machen. Wenn der Musiker Thomas Kagermann Geige spielt, empfindet er seine Musik als Bindeglied zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und dem Menschen.
Wenn ich mich mit Gott verbinde und Geige spiele und singe, es hat für mich eine andere Ausstrahlung und für die Zuhörer auch, als wenn ich einfach nur einen schönen Song singe. Das kann ich auch. Es geht auch ohne Gott. Habe ich auch lange genug gemacht, aber es ist einfach ganz anders. Es ist viel schöner, viel angenehmer. Und ich fühle mich eigentlich bei dieser Musik also auch am allerwohlsten, ja, gesegnet. Ich bin dann einfach glücklich. Und ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten brach liegen für uns Menschen, wenn wir da nur drum bitten. Hat wahrscheinlich was mit Glauben zu tun oder mit Vertrauen.
Segnen ist keine Technik, sondern eine innere Haltung. Manche glauben, dass Segnen ein Heilmittel ist für unsere von Krisen und Konflikten bedrohte Welt. Denn vieles scheint heute eher ein Fluch zu sein, denn ein Segen. Für Gudrun Wagner ist es ein Bedürfnis geworden, zu segnen. Sie segnet die Vögel vor ihrem Fenster, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer oder den Bauern nebenan, der Glyphosat auf die Felder bringt.
Diese ganzen Nachrichten, die wir erfahren jeden Tag, die sind so negativ. Und ich habe gemerkt, dass ich das segne, wo ich hilflos bin gegenüber. Wenn ich etwas nicht ändern kann, das heißt in Situationen, die mich überfordern, dann kann ich immer noch den Segen weitergeben. Im Namen von Jesus Christus mache ich das leise, also in mir, in meinem Herzen. Und in dem Moment, wo ich das segne, gebe ich es ja auch ab und dann bin ich befreit davon. Und dann geht es mir viel besser. Ich bin dann selber gesegnet.
In der christlichen Tradition gibt es viele Arten von Segen. Zum Beispiel den Morgen- und Abendsegen, Haussegen, Ostersegen, Brautsegen, Taufsegen, Krankensegen, Erntesegen, den Blasiussegen gegen Erkältungen oder den Segen für Motorradfahrer. Mit dem Segen für homosexuelle Paare tut sich die katholische Kirche, anders als die evangelische, immer noch schwer. Der einzige Segen, der dem Priester vorbehalten ist, sei der sogenannte sakramentale Segen, der mit der Hostie ausgeteilt werde und typisch katholisch ist, erklärt Klaus von Stosch.
Nach der katholischen Amtstheologie, da ist es tatsächlich so, dass aus konservativer Sicht im Sakrament mehr Segen steckt als außerhalb des Sakramentes. Aber das alles heißt nicht, dass man nicht auch ohne Allerheiligstes, ohne Messe und ohne all das andere auch segnen dürfte.
Der älteste überlieferte Segensspruch der Bibel ist der sogenannte aaronitische Segen. Ein priesterlicher Segen, der bis heute im Gottesdienst des Judentums wie des Christentums gesprochen wird. Wobei die folgenden ersten Worte nur im jüdischen Gottesdienst verwendet werden.
Unser Gott und Gott unserer Väter, segne uns mit dem dreifachen Segen der Tora. Dem Segen, der durch den Mund Aarons und seiner Söhne gesprochen wird.
Gemeint ist hier der Segen, den Gott nach jüdisch-christlichem Verständnis der ganzen Schöpfung von Anfang gegeben hat.
Die Entwicklung wäre die, dass dieser Segen jetzt auf erwählte Personen übergeht, auf Personen, die berufen sind, um diesen Segen erfahrbare Wirklichkeit werden zu lassen. Das sind zuerst die Patriarchen, also Abraham, Isaak und Jakob, dann das Volk Gottes über Mose vermittelt, das durch die Tora, durch das Gesetz Segen erhält. Und es sind dann eben die Priester, die für dieses Volk diesen Segen spenden.
Der aaronitische Segen wird auch im katholischen und protestantischen Gottesdienst gesprochen, bei den Protestanten immer am Ende ihres Gottesdienstes.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und gebe dir Frieden.
Die wichtigste Segensformel im jüdischen Gottesdienst ist jedoch das 18-Bitten-Gebet, in dem 19-mal der Satz Baruch Atah Adonai vorkommt.
gesegnet wird hier Gott. Im Hebräischen steht da eigentlich ein Indikativ, also gesegnet bist du Gott. Und dann hat man lauter Gründe, warum Gott gesegnet ist. Also Gründe der Dankbarkeit, allen voran die Befreiung aus Ägypten, die Befreiung aus dem Sklavenhaus, das Erwähltsein, Zugehörigkeit zum Volk Israel. Damit verbinden können sich natürlich dann Bitten. All das ist in einem großen Bittengebet traditionell verbunden, etwa vergleichbar mit dem christlichen Vaterunser.
Auch im Islam spielen Segenssprüche eine bedeutende Rolle.
Ein Beispiel ist diese Segensformel, die jeder fromme Muslim ausspricht, wenn er den Namen des Propheten Mohammed nennt oder eines anderen Propheten. Die Formel lautet genau: Gott segne ihn und schenke ihm Heil, wenn man den Namen des Propheten Mohammed ausspricht. Und dann eben verkürzt: Heil sei auf ihm, wenn man den Namen eines anderen Propheten nennt. Aus koranischer Sicht sind ja alles Zeichen Gottes. Alles in der Schöpfung sind seine Zeichen, seine Ayat. Und die Verse des Korans wiederholen dann eigentlich nur, was schon in der Schöpfung da ist.
Und im Buddhismus? Es ist das älteste Mantra des tibetischen Buddhismus. Wörtlich übersetzt heißt es Om, das Juwel im Lotus. Ein Mantra, das den Segen aller Buddhas ruft, um Lebewesen von ihrem Leid zu befreien. Der Urlaut Om bezeichnet die höchste Gottesvorstellung und ist auch im Hinduismus ein Segenswort. In welcher Religion oder Kultur auch immer, der tiefere Sinn einer Segensformel oder eines Segensrituals erschließt sich einem wohl nur, wenn man um die kulturelle Prägung weiß und diese auch versteht. Claudia Müller-Ebeling kennt die Missverständnisse, die aus Unkenntnis entstehen können. Als Beispiel nennt sie die Sherpa, ein Bergvolk in Nepal, das auf 5000 Meter Höhe lebt und als Träger für Alpinisten bekannt ist.
Die Sherpa zum Beispiel haben eine ganz besondere Art der Segnung, die man sehr leicht missverstehen kann. Sie strecken einem nämlich die Zunge raus. Und das bedeutet, ich traue dir zu, dass du mir nichts Böses willst und deswegen lasse ich dich Anteil nehmen an etwas, was aus meinem tiefen Inneren kommt.
Eine herausgestreckte Zunge symbolisiert also genau das Gegenteil von dem, was in unserer Kultur darunter verstanden wird, nämlich eine Schmähung.
Eigentlich müsste man ja denken, naja, die Menschen sind unterschiedlich. Das mag schon sein, dass die mir jetzt was Gutes wünschen. Das Dumme ist nur, dass wir in der Regel das leider nicht tun.
Was ist das Geheimnis des Segens? Ist es ein göttliches Geschenk? Ist es nur Einbildung? Oder ist es eine Frage des Glaubens, ob Segnen hilft? Unterstützung für die Wirkkraft des Segnens kommt aus der Quantenphysik. Diese lehrt, dass der Mensch kein isoliertes Wesen im Kosmos ist, denn alles, was an einem Ort geschieht, hat auch Auswirkungen auf die ganze Welt, bis in die Materie hinein. Quantenphysiker nennen dieses Phänomen Nicht-Lokalität. Es sei in vielen Versuchen nachgewiesen worden, so der ehemalige Physiklehrer Michael Grün.
Wenn ich einen Segen ausspreche, ändere ich mich in meiner inneren Haltung. Physikalisch betrachtet ändert sich meine Wellenfunktion und diese Veränderung beeinflusst die Welt, kann also eine Wirkung auf den Gesegneten ausüben.
Gemeinsam mit seinem Bruder Anselm Grün hat er ein Buch geschrieben über Gott und die Quantenphysik. Dass die Segensgebärde der Handauflegung tatsächlich wirkt, so Michael Grün, dafür lasse sich auch innerhalb der klassischen Physik eine Begründung finden.
Jeder Denkvorgang, jeder Willensakt ist verbunden mit elektrischen Strömen in unserem Gehirn, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Dieses strahlt ab und kann elektrische Ladungen beeinflussen. Da in jedem menschlichen Körper elektrische Ladungen in unvorstellbarer Anzahl vorhanden sind, ist ein Einfluss dieser Felder auf Menschen sicher. Ganz besonders auf die leicht beweglichen Elektronen, die zum Denken und Fühlen beitragen.
Pater Anselm Grün möchte den Segen jedoch nicht auf eine naturwissenschaftliche Ebene bringen.
Es ist in der Hilfe, dass der Glaube nicht umsonst ist, dass es keine Einbildung ist, sondern dass es durchaus auch die guten Gedanken in die Materie hineinwirken können. Segen ist kein Machtmittel. Wir dürfen vertrauen, dass es wirkt, aber wir können nicht beweisen.
Diese Erfahrung hat Thomas Kagermann gemacht, als er 40 Jahre alt war. Es war Freitagabend und er hatte Ohrenschmerzen, die immer schlimmer wurden. So konnte er kaum schlafen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch nicht an Gott geglaubt. Als ich da so auf dem Boden lag und diese wahnsinnigen Ohrenschmerzen hatte, da dachte ich, ich könnte ja jetzt einfach mal, ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber ich könnte doch jetzt mal Gott darum bitten, dass er mir hilft. Und dann habe ich mich wie ein Kind hingekniet auf diesen Küchenboden und habe gebetet wie ein Kind. Lieber Gott, bitte, wenn es dich gibt, nimm mir diese Schmerzen weg. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und in dem gleichen Augenblick war es vielleicht wie in einem Science-Fiction-Film. Dann war eine Lichtsäule plötzlich im gleichen Augenblick um mich rum. Die kam irgendwie von oben. Und im gleichen Augenblick waren die Schmerzen weg. Ich fühlte mich sehr wohl. Und ich wusste, ich hatte mich einfach 40 Jahre lang geirrt. Gott ist eine Größe. Wenn ich mich dahin wende, dann ist die sofort für mich da. Und dieses Wissen, das habe ich seitdem behalten.
Den Segen habe er ganz deutlich als Lichtsäule um sich herum wahrgenommen. Für ihn eine Gotteserfahrung, die ihn zu einem gläubigen, in sich ruhenden Menschen hat werden lassen. Der Segen scheint eine geheimnisvolle Kraft zu haben. Sogar in größter Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht kann er seine Wirkung entfalten, glaubt Klaus von Stosch.
Manchmal ist es schwer, sich mit dieser Welt, mit diesem Leben einverstanden zu erklären, weil einem das Schicksal schwer mitspielt oder weil man einfach in seiner Aufmerksamkeit an Dingen haftet, die nicht sehr hilfreich sind. Wenn Jesus am Kreuz ruft, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hat er genau diesen Zwiespalt des Menschen selber in sich aufgenommen, der den Menschen davon abhält, den Segen zu akzeptieren. Und von daher hat dann ein Mensch, der sich auf Christus bezieht, die Möglichkeit, selbst im Hadern und Zweifeln, ja selbst im Verzweifeln noch zu hoffen, dass Gott auf seiner Seite ist. Insofern ist der Segen dann eine Wirklichkeit, die nicht mehr mein Ja braucht, sondern etwas, was mich auch dann verändert und zu verändern vermag, wenn ich das nicht mehr zu glauben vermag.
Für den glaubenden Menschen sei der Segen eine Wirklichkeit, eine Energie, die die Welt verändern könne, meint er.
Ich erlebe viele, die sich als Opfer fühlen, wenn sie zum Beispiel sich verletzt fühlen. Ich lade immer ein, Segen zu diesen Menschen zu schicken. Jesus sagt ja auch, segnet die, die euch verfluchen. Manche meinen, das ist unmöglich, aber wenn ich in die Angst die Liebe Gottes strömen lasse oder den Segen Gottes, dann verwandelt sich die Angst. Und wenn die Menschen es dann machen, eine Frau sagte mir, der Segen war für mich wie ein Schutzschild, der mich geschützt hat vor den negativen Einflüssen und ich bin ausgestiegen aus der Opferrolle. Ich habe was Aktives getan und es tut mir selber gut.
Und dann gibt es Zeichen, die alle kennen und machen und kaum jemand weiß, dass sie was mit Segen zu tun haben. Die Ethnologin Claudia Müller-Ebeling untersucht solche Phänomene weltweit.
Wenn wir so sagen, toi, 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 dann drücken wir so den Daumen in die Faust, vielleicht von beiden Händen, und gucken den anderen an und sagen diese drei Begriffe. Oder wenn jemand sagt, naja gut, also wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder heil und gesund, dann merkt man, ui, das weiß ich ja nicht, ob das wirklich so ist. Und dann sagt man, Klopf aufs Holz. Ob im Regenwald oder im Himalaya, ob in der Wüste, das sind Formeln, die in jeder Kultur anzutreffen sind.
Segen spenden und Segen empfangen entspricht offenbar einem menschlichen Bedürfnis.
Holz ist was unglaublich Wichtiges für uns Menschen. Und deswegen beschwören wir diesen Werkstoff des Lebendigen, der uns durch alle Schwierigkeiten bringt und dem wir ganz viel zu verdanken haben. Das sind ganz, ganz, ganz tiefe Spuren unserer gemeinsamen Menschheitsgeschichte. Das Toi, 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 das dreimalige Ausspucken soll in deiner Gegenwart, in deiner Vergangenheit und in deiner Zukunft wirken. Es soll in allen drei Welten wirken, in der unteren Welt, in der mittleren Welt und in der oberen Welt. Es geht eigentlich um eine Gesamtheit von Raum und Zeit. Und diese beschwört man dass der Moment, der sich auch ungünstig auswirken könnte, positiv bleibt.